Kommt bald. Und Uli Tobias hatte die schöne Idee zu sagen, nach Ostern neu erleben. Und irgendwann hat man gemerkt, was machen wir eigentlich da? Und der Pastor gab den Impuls zu sagen, stopp, lass uns alles einmal weglassen, was uns ablenken könnte. Technik, Musik, alles mal wegzulassen. Lass uns zu diesem Herz der Anbetung kommen, zu diesem Ursprung. Was machen wir denn eigentlich da? Was bedeutet das? Es war eine spannende Erfahrung für diese Gemeinde. Und Matt Redman sagte, unsere Herzen sangen jetzt die gleichen Lieder wie unsere Lippen. Auf einmal passierte was mit Lippen und Herz, war synchron. Mein erster Punkt heute Morgen heißt, das Herz der Anbetung ist Hingabe. Nun, Matt Redman hat es mit diesem Lied und in der Gemeinde erlebt, was es bedeutet, sich Gott hinzugeben, Anbetung neu kennenzulernen. Sie haben nachher wieder mit Technik und mit Musikern zusammen gesungen und ja, das ist ganz toll gemacht, aber mit einem anderen Herzen. Ein Christ beschreibt es mal so, ich kam, um Gott anzubeten, aber bei diesem Prozess veränderte er mich. Ich kam, um Gott anzubeten und er veränderte mich. Vielleicht denken wir, na klar, wenn man Gott begegnet, das kann gar nicht anders sein, als dass wir uns verändern. Und das finden wir ja auch in der Bibel an ganz vielen Beispielen. Da sind viele Personen in der Bibel, die Gott begegnen und die verändert worden sind. Mose hat zum Beispiel eine schuhausziehende Begegnung am Dornbusch mit Gott. Er begegnet Gott. Er kann ihn ganz neu benennen, kennenlernen. Und es verändert ihn für sein ganzes Leben. Jesaja, der Prophet im Alten Testament, Kapitel 6, in seinem Buch wird das beschrieben. Er begegnet Gott und auf einmal erfährt er dieses Licht, das kommt in sein Leben und er sieht die dunklen Stellen seines Lebens. Und er weiß, so kann er vor Gott nicht bestehen. Er braucht eine Reinigung seines Denkens, seiner Blicke, seiner Taten. Er erlebt Gott, er begegnet Gott ganz neu und gibt sich hin. Elia am Berg Horeb. Nun, wie ist das denn jetzt mit der Anbetung? Wie macht man das denn richtig? Was ist denn wahre Anbetung? Es gibt ja die eine Form der Anbetung, musikalische Anbetung, und manchmal sagen wir dazu, wir machen jetzt Lobpreis. Ja, so machen, können wir das machen? Aber Anbetung ist zum Beispiel ein musikalischer Lobpreis, eine Form davon. Wie war das in der Kirchengeschichte? Das hat sich auf unterschiedlichste Art und Weise entwickelt. Es gab Zeiten der Anbetung Gottes in der Kirchengeschichte, da war man ganz still, gab es keine Instrumente. Es gab Zeiten in der Kirchengeschichte, das war sowas, da hat man die Lieder, die Top Ten der Gaststätten genommen. Ich weiß nicht, was das für Lieder waren, ob die von Jägermeister und Funkstätter oder sonst was gesungen haben sonst. Aber man hat diese Top Ten genommen, diese Hits, und hat neue Texte dazu geschrieben. Luther und Wesley haben das gemacht. Es gab Zeiten, da hat man biblische Texte vertont. Auch heute gibt es viele Lobpreislieder, die das so machen. Es gibt eine große Vielfalt an Liedern. Und ich habe mich so gefragt, wie machen wir das? Was ist so unsere Lobpreis, unsere musikalische Anbetungskultur? Wie groß ist unsere Vielfalt, unsere Bandbreite? Wie machen wir das? Ganz persönlich, aber auch als Gemeinde. Ich möchte uns einen Text vorlesen, von einem amerikanischen Lobpreismusiker geschrieben. Für mich ein sehr, sehr wichtiger Text zum Thema Anbetung. Wir können das mitlesen. manchmal vielleicht schwierig, unreflektiert. Und da können wir uns fragen, was ist denn mit dem einen oder anderen Text, wenn wir von zweischneidigen Schwertern singen, von heiligem Salböl und vielen, vielen Schafen singen? Dann zeigen wir Christen, dass wir manchmal eine ganz andere Sprache sprechen als um die Menschen um uns herum. Jetzt, sie verstehen das vielleicht gar nicht, was wir da singen. Denken, von was reden die da? Was meinen die denn? Nick Page, ein christlicher Autor, der hat mal die moderne Lobpreiskultur so ein bisschen unter die Lupe genommen. Und er fand, so sagt er, ganz viele Sprachklischees. Er sagt, wir sind von weidenden Lämmern, schützenden Waffen, durstigen Hirschen und gebeugten Knien. Auftrag dahinter, knackt den Code. So nach dem Motto, das sind Symbole oder eine verschlüsselte Sprache. Man versteht es einfach nicht. Und das gibt es nicht nur bei neuen Liedern, das gibt es auch bei... Aus Juda zerbricht seine Ketten und zertritt der Schlange Haupt. Na, erklär das mal jemandem heutzutage. Ja. Er spricht davon, in manchen modernen Liedern gibt es sowas wie einen Lammquotienten, also ein LQ nennt er das. Man könnte die Lämmer zählen, Zion und Banner. Und er sagt, das ist manchmal so ein bisschen wie auf Antik gemacht. Da zeigt sich unsere Frömmigkeit in feurigen Streitwagen, Speeren und Thronstufen heiliger Tempel. Klar, die Bibel spricht davon, es entstammt einer antiken Zeit. Und er sagt, manchmal klingt es aber auch wie Mittelalter. Mit Burgen, Palästen, Schwerter, Altäre. Und er sagt, das ist wie König Arthurs und die Ritter der Tafelrunde. Er sagt, es muss eine bisher unbekannte Metallschmelzer-Szene unter den Christen geben. Im Feuer geläutert reinigendes Feuer, wo überall. Und ich denke, ja, was ist denn eine verständliche Sprache heutzutage? Und vielleicht gibt es unter uns den einen oder die andere, die sagt, oh, es liegt mir, vielleicht mal selber auch ein Lied zu schreiben. Wie würde ich das denn formulieren? In unserer heutigen Sprache, dass man das verstehen kann. Denn wer weiß, welche Lieder bleiben so in 20, 50, 100, 200 Jahren? Was bleibt davon übrig? Ein schwieriges Thema, ich weiß. Und ich möchte uns heute Morgen dafür sensibilisieren, für Anbetung. Und musikalische Anbetung nennen wir manchmal Lobpreis. Was singe ich? Warum singe ich das? Glaube ich das, was ich da singe? Was steckt dahinter? Anbetung ist nicht nebulös, sondern konkret. Anbetung ist nicht abgehoben, sondern hat ein Fundament. Und ich traue uns zu, ganz neu darüber nachzudenken, sensibler zu werden für die Inhalte. Und ich bin mir bewusst darüber, dass es sich lohnt, eine schlaue Anbetung zu praktizieren. Und falls ich nächste Woche nicht hier bin am Sonntag, dann habe ich diese Predigt nicht überlebt. Ja? Anbetung verändert meine Haltung. Römer 6, Vers 13, da heißt es, dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Auch das gehört zur Anbetung. Anbetung ist ein Lebensstil. Anbetung verändert. Anbetung ist Hingabe. Gott, hier bin ich. Mit allem, was du mir geschenkt hast, was ich kann, durch deine Hilfe, durch das, was ich gelernt habe, was du mir ermöglicht hast, ich stelle mich dir zur Verfügung. Das ist auch Anbetung. Anbetung ist ein Lebensstil. Kann der Schraubenzieher zum Elektriker sagen, oh, ich habe keine Lust mehr, ich will jetzt endlich mal ein Brett durchsägen. Oder die Säge zum Handwerker sagen, Oh, dieser ganze Staub, das nervt mich so. Ich will endlich mal mit Farbe eine Wand anstreichen. Wird schwierig. Kinderbibeltage ist nicht lange her. Da waren hier 65 Kinder und 60 Mitarbeiter. Eine Woche lang. Was für ein Erlebnis. Ich war das erste Mal dabei als Mitarbeiter und habe gestaunt darüber, wie die Mitarbeiter sich engagieren für die Kinder. Und zwar mit welcher Art und Weise sie das machen, mit welcher Erfahrung sie das machen. Ich war der Neue oder einer der Neuen, das erste Mal dabei. Aber die Kinderbibeltage haben über 20 Jahre Erfahrung. Und so war klar, wie die Einzelnen mit ihrer Gabe genau am richtigen Platz waren. Wie toll das organisiert war. Wie genial die Einzelnen mit ihrer Gabe gedient haben, Gott gedient haben, mit was für einer Hingabe. Und ich dachte, das ist Anbetung. Das ist Hingabe. Junge, hingegebene, junge Mitarbeiter. Wenn ich mein Leben aus der eigenen Hand gebe, wenn ich es Gott gebe, wenn ich mich hingebe, dann bestimme nicht mehr ich darüber, sondern jemand anders. Und dann kann Gott mich auch gebrauchen, optimal gebrauchen für seine Ziele. Aber es braucht dazu eine Entscheidung. Meine Entscheidung und vielleicht auch deine Entscheidung. Willst du dein eigenes Leben weiterleben wie bisher? Oder merkst du, dass Gott bei dir anklopft und sagt, dein ganzes Leben möchte ich haben. Dich mit Haut und Haar. Bist du bereit dazu, dich Gott hinzugeben? Bist du bereit dazu, dass er das ganze Leben bestimmt, dein Leben bestimmt, dass er das Sagen hat, Jesus? In den Höhen und den Tiefen deines Lebens. Dass er dich verändert, dich beschenkt, dich neu macht, eine neue Schöpfung aus dir macht. Das ist Hingabe, das ist Anbetung. Und okay, ich gebe zu, Hingabe ist kein populäres Wort. Das klingt nicht so nach Sieg, Erfolg und Selbstverwirklichung, sondern eher nach Erniedrigung, nach Schwierigkeiten, nach Selbstaufgabe, Unterordnung. Da schreit doch keiner Juhu, sondern wir denken vielleicht, oh Daniel, willst du das wirklich ansprechen? Es ist wichtig, es gehört dazu. Ich sehe das bei Jesus, wie Jesus gelebt hat, wie er hingegeben gelebt hat, seinem Vater im Himmel zu sagen, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wie er gelehrt hat, wie er gelebt hat, wie er geliebt hat. An seinem Leben sehe ich das, völlige Hingabe. Das ist das Herz der Anbetung. Im Hebräischen heißt das Wort Anbetung unter anderem niederwerfen. Niederwerfen und huldigen. Wir müssen das nicht unbedingt körperlich machen, aber mit unserem Herz. Jesus, du bist die Nummer eins in meinem Leben. Du kannst bestimmen. Und ich will dir vertrauen, dass du es gut meinst. Ich übergebe Gott die volle Kontrolle über mein Leben. Ich beuge meinen Verstand, ich beuge meine Gefühle vor ihm und ich erkenne seine Macht an. Der erste Punkt war relativ lang. Die beiden nächsten Punkte werden kürzer, ich verspreche es. Zweitens, Anbetung festigt meinen Glauben. Festigt meinen Glauben? Ja, Anbetung festigt meinen Glauben, weil Anbetung fußt darauf, dass ich weiß, wer Gott ist, wie er ist. Und dazu muss ich wissen, was ist seine Persönlichkeit, sein Charakter, was macht ihn denn aus? Es reicht nicht, dass ich nur seinen Vornamen kenne. Wie ist Gott? Wie zeigt er sich im Alten Testament, im Neuen Testament? Warum ist er dort hier und so dort anders? Wie verstehe ich ihn? Wie verstehe ich ihn nicht? Und warum ist das so? Wo lerne ich das? Vielleicht im persönlichen Bibelstudium. Beim Fragen, Reden, Austausch mit anderen. Vielleicht im Hauskreis. Wir haben während Ostern Neuer Leben so ein bisschen versucht, Kleingruppen zu initiieren. Vielleicht macht das Mut auch für die Zukunft, mal einen neuen Hauskreis zu gründen oder eine neue Kleingruppe zu wagen. Wie bekomme ich ein stabiles Fundament und ein größeres Wissen über Gott? Eine wichtige Frage. Und dann hat es auch damit zu tun, meine Anbetung hat ein festes Fundament, wenn ich ein sauberes Fundament habe in meinem Leben. Wenn Licht in mein Leben kommt. Und das ist so, vielleicht jemand von euch, der einen Garten hat, der kennt das. Dort, wo Licht hinkommt, dort wächst auch viel. Vielleicht auch das, was man gar nicht haben will. Aber ja, man staunt vielleicht manchmal darüber. Wir hatten mal im Saarland eine Ecke in einem kleinen Garten, da ist kein Licht hingekommen und wir haben gedacht, naja, da wird trotzdem was wachsen. Pustekuchen, Katastrophe. Kartoffeln sind ein bisschen gewachsen, aber ja, viel war da nicht los. Aber dort, wo Licht hinkommt, da entsteht Frucht und Neues, da blüht es. Und das ist so wichtig, sich dem Licht auszusetzen, dem Licht Gottes. Und vielleicht kennt man das auch beim Frühjahrsputz, wenn man anfängt, so die Putzlappen und Eimer rauszupacken und bei Sonnenschein die Fenster zu putzen und dann strahlt das Licht auch in die dunkelsten Ecken und man denkt, ach da, guck mal, das habe ich ja lange vermisst oder ach, da könnte ich auch mal was sauber machen. Licht ist wichtig. Die Begegnung mit dem Heiligen ist wichtig. Dann scheint Licht in mein Leben, deckt dunkle Ecken auf. Dunkle Ecken, die vielleicht auch Anbetungsblockaden sind. Was kann das sein? Selbstverliebtheit, Hochmut, Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit. Und das muss weg. Damit ich sauber und rein vor Gott stehen kann zur Anbetung. Diese Blockaden müssen beseitigt werden. Und vielleicht hilft uns auch diese Gebetswochenvorbereitung. Vielleicht auch die Gebetswoche selber zu sagen, Herr, hier bin ich. Schein mit deinem Licht in mein Leben. Auch in die dunkelsten Ecken. Mach mich neu. Eine neue Schöpfung aus mir. Mit deinem Licht, mit deiner Kraft. Dazu möchte ich bereit sein. Und das festigt unseren Glauben. Drittens. Ups, jetzt zu weit. Anbetung verwandelt meine Angst und verwurzelt meine Freude. Wir haben vorhin ein Lied gesungen, da schlucke ich manchmal bei einer Textzeile, weil ich muss an einen Mann namens Hiob denken. Der führt ein gottgefälliges Leben, er betet, er trifft sich mit anderen, die auch an Gott glauben, er ist ein guter Mensch und auf einmal trifft es ihn wie einen Schlag. Auf einmal ist alles weg. Alles, was ihm lieb ist, alles, was er besitzt, verliert er. Er verliert seine Kinder, sein Besitz, er verliert seine Gesundheit. Und er kann nicht begreifen, warum ihn dieses Unglück trifft. Gerade ihn, der doch so an Gott glaubt. Seine Zukunft ist zerstört, keine Hoffnung in Sicht. Und dann kommen auch noch Freunde, die ihm Vorwürfe machen. Also eine ganz, ganz blöde Situation. Wie reagiert er? Außergewöhnlich. Hiob. Er verzweifelt nicht, er gibt nicht auf. Er verwirft Gott nicht, sondern er sagt, Hiob 1, Vers 20 und 21, da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sich den Kopf kahl. Dann sank er nieder auf die Knie. Er beugte sich tief zur Erde und sagte, nackt kam ich aus dem Leib meiner Mutter und nackt gehe ich wieder aus dem Leben dahin. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt oder gepriesen sei der Herr. Boah, wie das endet. Ich weiß nicht, ob ich in der Lage wäre, in solch einer Situation zu reagieren. Das bewundere ich bei Hiob. Seine Hingabe, diese Anbetung. Am absoluten Nullpunkt seines Lebens liefert er sich Gott nochmal ganz neu auf und sagt, hier bin ich, nackt, bloß vor dir. Alles genommen. Ich gebe dir alles. Du sollst gelobt sein. Er stellt Gott in die Mitte seines Lebens und Anbetung verwandelt seine Angst. Da bin ich überzeugt. Aber nicht nur bei ihm. Es gibt einen thüringischen Pastor, Liederdichter aus dem 16. Jahrhundert, Pastor Schneegast. Er hat das Lied getextet, in dir ist Freude und wir denken, ja, juhu. in allem leide. Komischer Text, oder? Da heißt es, ich drücke nochmal. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast es in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren, mit hellem Schalle freuen uns alle zu dieser Stunde Halleluja. Wir jubilieren und triumphieren, lieben und loben dein Macht dort oben mit Herz und Munde Halleluja. Anbetung verwandelt uns, Trauer zu Freude, Schmerz und Leid zu neuer Erkenntnis. Auf einmal kann unsere innere Reaktion eine ganz andere sein auf die äußere Reaktion. Das ist nicht einfach. Am Karfreitag bin ich mit dem Auto nach Hause gefahren, nach dem Gottesdienst, und habe einen kleinen Parkrempler gehabt. Ich habe gedacht, oh, Mist. Mist darf man sagen. Das hat mir ja ganz schön Ostern verdorben an dem Tag. Ich so geärgert. Aber trotzdem wieder hinzukommen, es hat gedauert zu sagen, Gott, ich möchte dich im Blick behalten. Festgestellt, dass unsere Wohnung zwei Außenwände, dass sich dort Schimmel gebildet hat und ein Schrank verschimmelt ist. Ich habe mich so geärgert. Ich dachte, aber nein, das, was da ist, unsere Alltagssorgen, die manchmal so klein und so nichtig sind, das soll nicht meine Freude an Gott rauben, meine Anbetung. Wer weiß, was uns heute, morgen, dieser Woche erwartet. Lass dir diese Freude an Gott, diese Anbetung nicht rauben. Egal, was kommt. Dient vielmehr Gott mit allem, was ihr seid und habt. Weil ihr mit Christus gestorben seid und er euch neues Leben schenkte, sollt ihr jetzt Werkzeuge in Gottes Hand sein, damit er euch für seine Ziele einsetzen kann. Ich bin gespannt auf die Fortsetzung der Predigtreihe. Ich bin gespannt auf unsere Gebetswoche. Micky Wiese, ein evangelischer Theologe und Lebensberater aus Frankfurt, der hat 7 praktische Schritte für die Gegenwart Gottes mal aufgeschrieben. Ganz praktisch, ganz toll, ganz einfach, aber doch so schwer auch umzusetzen. Und diese Zettel, davon liegen einige hinten an dem Tisch aus, neben der Technik, könnt ihr euch gerne mitnehmen nach dem Gottesdienst. 7 praktische Schritte für die Gegenwart Gottes. Ich fasse zusammen. Erstens, wie Anbetung mich verändert oder verändern kann. Erstens, das Herz der Anbetung ist die Hingabe. Es geht nicht um mich, es geht nicht um uns, es geht um Gott und um ein hingegebenes Leben. Zweitens, Anbetung festigt meinen Glauben, aber ich brauche ein vertieftes Wissen über Gott. Und dann werde ich in seinem Licht geprüft und Blockaden können verschwinden. Drittens, Anbetung verwandelt meine Angst und verwurzelt meine Freude, vielleicht für jede Situation deines Lebens. Auch am absoluten Nullpunkt, denn Anbetung verändert uns. Ihr seht hier vorne eine Gebetsecke und nach dem Gottesdienst soll es wieder die Möglichkeit geben, für sich beten zu lassen. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte Gott mein Leben ganz neu hingeben und ich möchte das festmachen, einem Gebet mit jemandem. Wir haben Mitarbeiter, die da sind, die bereitstehen, da möchte ich dir Mut machen. Komm nach vorne nach dem Gottesdienst. Wenn du Blockaden ansprechen willst, das ist ein verschwiegenes Team. Das, was du dort sagst, bleibt auch nur bei dieser Person. Vielleicht dient auch das nächste Lied, das wir jetzt gemeinsam singen, dazu, Gott ganz neu anzubeten oder dich hinzugeben. Da heißt es, mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Gott begegne uns dabei. Amen.